Es ist ein langer Text und ich werde sogar noch etwas mehr erzählen. Die Geschichte ist bekannt und es ist natürlich in diesem Zusammenhang zu sagen, ja, sie ist sehr bekannt und doch, wenn man es genau liest, merkt man, wie viel verschiedene Aspekte da drinnen stecken. Und wie viele verschiedene Aspekte der Freude. Und Max hat es schon in seiner Einleitung gesagt, es geht heute um die nachhaltige Freude. Freude erleben wir in verschiedensten Bereichen. Und wir können uns freuen, auserwählt worden zu sein, etwas Spezielles zu tun. Sei es in einem Teamkader einberufen worden zu sein oder was vorsingen zu dürfen oder 14,9 Millionen Euro zu gewinnen oder was in Sicherheit wertvoller ist, seinem Kind zuzuschauen, wie es mit 11 Monaten zu laufen beginnt. Freude kann ideelle und materielle Dinge umfassen. Und das Schöne ist, Freude, wenn man sie weitergibt, wird es mehr. Wenn man etwas hergibt, wird es mehr. Zugegebenermaßen nicht immer. Nicht jeder teilt die Freude, die man selber hat. Aber Gott hat sich das ausgedacht, Freude austeilen zu lassen, damit es mehr wird. Ich habe hier mal erzählt, wie ich auch Freude gehabt habe, als ich erkannt habe, dass Jesus Christus für mich persönlich gestorben ist. Und der Effekt war, ich war irgendwie so überwältigt, dass ich gemerkt habe, ja, es gibt einen Gott, der mich liebt, der mich kennt, durch und durch kennt und der auch mit mir Beziehung haben möchte, dass ich vor Freude eben einen Hügel hinaufgelaufen bin nach der Schule. Ich habe gewohnt auf einem Hügel und mein Weg war ein wunderschöner Weg durch den Wald. Und das war für mich ein eindrückliches Erlebnis der Freude, die ich hatte, Ausdruck zu verleihen, indem ich einfach hinaufgelaufen bin. Und so werden die Effekte der Freude ganz verschieden sein. Oder ich erinnere mich auch gerne an die Geburten meiner 3 Töchter. Jedes Mal war es natürlich mit einer großen Freude verbunden. Und besonders bei der ersten, Katharina, kann ich mich erinnern, was für ein Hochgefühl und welche Dankbarkeit ich hatte, nachdem die Geburt erfolgt war und ich dann erschöpft von der Geburt, vom Mitatmen und so, nach Hause gekommen bin am 28.01.1986, mich dann erschöpft irgendwie auf die Couch geschmissen habe, vor den Fernsehapparat eingeschaltet habe und dann den Start der Challenger Space Shuttles beobachtet habe. Und nach einiger Zeit nach dem Start sieht man einen Feuerball. Und da sitze ich eigentlich überwältigt von den großen Gefühlen der Freude über die soeben stattgefundene Geburt meiner Tochter und dann eigentlich fassungslos über das Ereignis, dass ich stattgefunden hat in Amerika und ich sehe, wie da, und es war anzunehmen, ja, die 7 Astronauten, die da mit aufgestiegen sind, sind tot. Das Leid der Familien war sicherlich ein großes. Und da habe ich mir gedacht, ja, ja, es, ich, Freude ist da und dann sieht man aber auch Leid. Und manche Menschen sagen dann natürlich, wenn sie solche Dinge nebeneinander sehen, ja, was ist das für ein Gott, wenn solche Dinge passieren? Andere sagen, geben Gott nicht die Schuld, sagen, das ist sowieso alles nur Zufall und lehnen den Glauben an Gott sowieso ab. Aber was ist das für ein Gott? Ja, es ist ein liebender Gott, möchte ich sagen. Wir können nur dann glauben, wenn wir diesem Gott der Liebe begegnet sind. Vielleicht fragst du dich, was ist das für ein Gott? Aber es ist ein Gott, der in Liebe gekommen ist, um Freude zu bringen. Es ist ein Gott, der wirklich möchte, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und es ist ein Gott, der Freude bringen will und Beziehung bringen will. Du kannst es erfahren, wenn du dich auf ihn einlässt. Du kannst es erfahren, wenn du dich auf ihn einlässt. Und es gab natürlich Menschen, die haben sich immer wieder auf Gott eingelassen. Und wir haben in der Lesung, in der sehr langen Lesung über Elisabeth, Johannes und Maria gehört. Und es ist klar, dass es eigentlich davor noch etwas geben muss. Zacharias und Elisabeth waren vor Gott und sie haben gebetet. Zumindest ist das im Abschnitt vorher zu lesen noch. Zacharias hat gebetet. Er war Priester und diente dem Herrn. Und wir können annehmen, dass er es nicht ein jemand war, der einfach nur so gedient hat, weil zufällig das Los auf ihn gefallen ist, Opfer zu bringen, das Räucheropfer zu bringen. Er war auch mit dem Herzen bei der Sache. Und so passiert es, dass ein Engel zu ihm kommt und ihm sagt, es ist Engel Gabriel, interessanterweise hier erwähnt, und auch in dem Abschnitt, den die Simone gelesen hat, hat er schwer zu tun, offensichtlich in diesen Zeiten, dass sein Gebet erhört worden ist. Wenn wir Gott suchen und zu ihm reden, so antwortet er. Vielleicht nicht immer in der Weise, wie wir es erwarten. Aber ja, bei Zacharias und Elisabeth war das so. Der Engel kommt und sagt, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und wir haben es ja vorhin auch schon in der Lesung, dann später wird es noch erwähnt in dem Abschnitt Lukas 1, 26 bis 56. Und es, die Freude natürlich ist riesengroß. Die Freude ist riesengroß, dass Zacharias hier diese Zusage bekommt. Eine Zusage über den Sohn. Es wird ihm auch gesagt, welchen Namen er geben soll, Johannes. Und ja, er freut sich. Und doch ist es so, dass er nicht vollständig sicher ist. Ein bisschen zweifelt er schon. Und der Engel muss ihm sagen, ja, weil du gezweifelt hast oder mir nicht sofort geglaubt hast, wirst du deine Stimme verlieren und erst reden und nicht reden können. Mag vielleicht eine interessante Strafe unter Anführungszeichen zu sein. Es war für die anderen auf jeden Fall ein Zeichen, für diejenigen, die auf diesen Zacharias gewartet haben im Tempel, dass er herauskommt vom Opfern, vom Opferbereich, ein Zeichen, dass er Gott begegnet ist. Dass er einem Engel begegnet ist, muss ich sagen. Und Zacharias und seine Frau Elisabeth zeigten offensichtlich Treue in ihrer Beziehung zu Gott, in all anhaltendem Gebet. Und das wird erhört. Uns geht es manchmal vielleicht auch so, dass wir beten, die Erhörung eines Gebetes, und stellt sich nicht sofort ein. Ihr müsst euch ja vorstellen, Zacharias und Elisabeth waren schon betagt. Und sie haben offensichtlich nicht mehr damit gerechnet. Und vielleicht geht es uns manchmal genauso. Wir beten für etwas und stellen uns vor, ja, vielleicht hat Gott was anderes vor. Aber Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns vielleicht anders beschenken und er möchte uns mit Sicherheit noch mehr beschenken, als wir es uns vorstellen können. Und Elisabeth und Zacharias wurden beschenkt mit etwas, was sie sich auch nie ausgedacht hätten. Einen Johannes praktisch zu bekommen, der ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis für den Retter der Welt, für Jesus sein würde. Und dem Zacharias wird von dem Engel das alles vorhergesagt, was Johannes, sein Sohn, tun wird. Es werden sich auch viele andere über seine Geburt freuen. Viele werden sich über die Geburt des Johannes freuen, wird dem Zacharias sagen, wird dem Zacharias gesagt. Er wird groß sein vor dem Herrn, der Johannes. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Er wird von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden oder sein. Und auch das haben wir in der Lesung praktisch gehört. Und er wird viele von den Kindern Israels zu dem Herrn, zu ihrem Gott zurückführen, indem er auf Jesus, das Lamm Gottes, hinweist. Haben sich das Zacharias und Elisabeth erbeten? Wohl nicht. Aber Gott hat weit, weit mehr geschenkt. Weit, weit mehr. Und diese Freude, die sich daraus ergibt, ist natürlich eine ganz besondere. Maria begegnet ebenso dem Engel Gabriel. Oder der Engel Gabriel kommt zu ihr und sagt zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und er macht diese gewaltigen Aussagen für Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Freude über diese Aussage ist auch hier noch nicht wirklich sichtbar. Denn die Antwort von Maria zunächst einmal ist: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und der Engel berichtet ihr auch von Elisabeth. Ja, Gott hat Elisabeth auch gnädig angesehen. Ja, die erste Reaktion von Maria ist, sie erschrickt. Und daher ist es ganz klar, dass der Engel ja sagen muss: Fürchte dich nicht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott hat sich erbarmt und Maria hat sich zunächst demütig untergeordnet. Mir geschehe nach deinem Wort. Ja, und daraufhin läuft sie mehr oder weniger freudig, ich weiß es nicht, zu Elisabeth. Ja, vielleicht wahrscheinlich freudig, um mit ihrer Verwandten, die frohe Botschaft oder die frohen Botschaften an beide zu teilen. Um die Freude vielleicht auch ihrer Verwandten über ihren zugesagten Sohn Johannes zu erleben. Ja, und dann treffen die beiden einander. Und in Vers 41 steht dann: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Johannes ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und beginnt mit seinem prophetischen Zeugnis für Jesus, in dem er strampelt. Was hätte er machen können? Im Mutterleib. Aber es ist irgendwie wunderbar. Und und Elisabeth, die Frau von Zacharias, deutet dieses Hüpfen des Kindes in ihrem Leibe als Freudenszeichen, Zeugnis, dass ihr Herr kommen wird, nämlich der Herr Jesus. Das heißt, Johannes erfüllt mit dem Heiligen Geist, Elisabeth wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das Zeugnis ist da: Jesus ist der Herr. Die Freude von Elisabeth drückt sich darin aus, dass sie auch die Mutter des Herrn preist, selig preist, als Gesegnete bezeichnet. Und Maria ist von Gott erwählt und gesegnet. Und John MacArthur schreibt in seinem Buch über 12 außergewöhnliche Frauen sinngemäß einmal so über Maria. Von allen außergewöhnlichen Frauen in der Schrift hebt sich eine hervor, die Gott mehr segnete und begünstigte als alle anderen, die unter allen Frauen im Allgemeinen und auch die größte Bewunderung genießt. Tatsächlich gibt es keine bemerkenswertere Frau als Maria. Gott hat sie souverän auserwählt, unter allen Frauen, die jemals geboren wurden, das einzige artige Werkzeug zu sein, durch das er schließlich den Messias in die Welt bringen würde. Maria selbst bezeugte, dass alle Generationen anerkennen würden, wie sehr sie von Gott gesegnet war. Nicht, weil sie glaubte, eine Art Übermensch, ein heiliger Übermensch zu sein, sondern weil Gott außerordentliche Gnade ihr zuteil werden ließ. Und sie wusste um ihre Niedrigkeit, um ihre Abhängigkeit von Gottes Gnade. Sie ist die Empfängerin des göttlichen Segens. Sie ist eine Gesegnete, weil sie diesen Segen angenommen hat. Und ihr Sohn, und nicht Maria, ist die Quelle der Gnade. Ihr Sohn, Jesus, ist die Quelle der Gnade. Gott hat es schon im Alten Testament gesagt, dass er, dass alle Menschen sich auf seinen Namen berufen sollen. Psalm 72, Vers 17 heißt, mögen alle Menschen sich auf seinen Namen berufen, wenn sie sich Segen wünschen. Wir dürfen uns im Namen des Herrn Jesus Segen wünschen und wir sollen einander segnen. Das wird zur Freude. Freude als Folge des Segnens. Hier erfolgt durch Elisabeth, aber sie weiß, woher der Segen, auch sie weiß, woher der Segen kommt. Elisabeth erkannte in Maria die Mutter ihres Herrn. Jesus ist Elisabeths Herr. Jesus ist noch nicht einmal auf der Erde und ist schon Herr. Haben die beiden Frauen alles verstanden zu der Zeit? Verstehen wir immer alles? Nein, aber Jesus ist größer. Wenn wir Gott glauben, wenn wir ihm Glauben schenken, so wie es auch diese Frauen getan haben, dann wird weitere Freude erwachsen. Ja, das Segnen und bewirkt weitere Freude. Und umgekehrt ist auch jemand selig und glückselig, wenn er geglaubt hat. Und Maria ist glückselig, weil sie geglaubt hat. Sie hat dem geglaubt, was vorhergesagt wurde vom Herrn. Und das sieht man bei ihr nicht nur in dieser Situation, sondern auch viel später. In Johannes 2, 3 bis 5 kann man dann nachlesen, das Hochzeitsfest von Kana. Maria sagt ihrem Sohn Jesus, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus antwortet ihr, und ich lese jetzt nach der NGÜ vor, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wie reagiert Maria darauf? Sie sagt zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Wir sollen Jesus glauben, daraus wird mit Sicherheit das folgen, dass wir letztendlich Freude haben werden. Und Glauben heißt dann das tun und umsetzen, was immer er uns befehlt. Jünger Jesus, ein Jünger von Jesus zu sein, ist das zu tun, was er zu sagt, was er uns sagt. Und wir können einander darin unterstützen und helfen. Uns einander erinnern oder einander erinnern. Nachfolge bedeutet, Jesus zu vertrauen, Jesus glauben. Wenn Schwierigkeiten da sind, kleine oder große, das zu tun, was er möchte, wird vielleicht nicht unmittelbar immer mit einer Freude verbunden sein, mag eine riesige Herausforderung sein. Es fällt uns ja viel leichter zu sagen, was wir nicht tun sollen, oft Regeln aufzustellen, Verbote, als zu sagen, ja, ich Herr Jesus, ich möchte dir folgen und das tun, was ich tun soll. Ich möchte dir folgen, auch wenn ich Schwierigkeiten sehe. Ich möchte mich in dir freuen, auch wenn ich momentan angefochten bin. Denn ich weiß, letztlich hast du viel Größeres vor. Gibt es viel Größeres. Gott ist da. Selig, glückselig, gesegnet, zuversichtlich. Das Wort selig sind ist nicht immer leicht zu übersetzen. Aber wir sind glückselig, wenn wir das befolgen. Können wir das? Wir können nur zu Jesus kommen und sagen, Herr, schenk du mir, dass ich erkenne, wie arm ich vor dir bin. Herr, ich kann das Leid nicht tragen, aber du bist da. Herr, ich bin von mir aus nicht sanftmütig. Herr, ich möchte deine Gerechtigkeit anziehen und wirklich Hunger danach haben, auch deine Gerechtigkeit zeigen in meinem Handeln, ehrlich vor dir stehen und möchte ein Werkzeug für dich sein. Ich kann nur von dir erbitten, ein reines Herz zu bekommen, weil du für mich alles getan hast. Max hat es am Anfang schon gesagt, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen und uns zu befreien. Und reines Herz kann nur er schenken. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmelreich reichlich belohnt werden. Ja. Jesus stellt uns ein Gesegnetsein, ein Glückseligsein durch ihn in Aussicht. Mit ihm und in ihm. Lukas 11, 27 bis 28 heißt, Selig zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Und dann heißt es auch, Maria bewahrte Jesu Worte in ihrem Herzen. Wir kennen bei all diesen Aussagen unsere Abhängigkeit von Gott. Und auch Maria wusste, dass sie vom Erlösungswerk ihres Sohnes am Kreuz abhängig war. Trotz der unbeschreiblichen Schmerzen, die Jesus getragen hat, konnte sie und können wir darin die größte Tat Gottes sehen, des Sohnes Gottes sehen, nämlich die Sünden, für unsere Sünden zu sterben. Das ist die finale Tat der vielen Taten Gottes, für die Maria dann auch dankt. Für die vielen Taten, die Gott getan hat, auch dankt. Und sie spricht im sogenannten Magnificat: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht oder von Generation zu Generation über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken oder um an Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Maria preist die Taten, die großen Taten Gottes, den Heilsplan. Und dieses Gebet erinnert an das Gebet von Hannah im 1. Samuel, die den Sohn Samuel bekommen hat, nachdem sie es vom Herrn erbeten hat. Und diesen Samuel weiht sie dann eigentlich Gott. Und Jesus ist der Sohn, der ultimativ sein Leben geweiht hat und der Erlöser der Welt geworden ist. Die Freude der Maria lag darin, die großen Taten Gottes zu sehen und zu sehen, dass das eingebettet ist in den großen Heilsplan, den Gott hat. Das ist nicht irgendein Verdienst. Es ist eine Freude über die Gnade, die einem erfahren ist und die man erfährt. Worin besteht nachhaltige Freude? Nachhaltig, auch dieses Wort habe ich von Markus schon gehört, nachhaltige Freude. Ja, wir sehen es auch hier in dem Text. Gott möchte über Generationen, dass Menschen freiwillig zu ihm kommen und ihr Leben auf ihn ausrichten. Es geht nur durch den, wenn wir auf den schauen, der letztlich Freude geben kann. Und mehr geben kann, als man eigentlich erbittet. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Ist das jetzt frei übersetzt in Vers 50? Gott hat seinen Plan gemacht, gezeigt, Abraham schon verheißen, dass er sein Volk groß machen wird, dem Jakob eine Veränderung bewirkt, sodass aus dem Jakob, wir haben es letzte Woche gehört, Israel geworden ist, ein mächtiges Volk, ein Streitervolk für Gott. Und Gott ist in der Geschichte immer da gewesen, hat zu Mose gesagt, ich bin der ich sein werde. Und als das Volk in der Wüste herumgeirrt ist, sagt uns das Neue Testament, war Jesus auch da in dem Felsen, aus dem das Wasser geflossen ist. Und Maria verstand viel. Seine Kraft ist ihr wurde in ihr auch mächtig. Sie hat ausgehalten im Glauben und wurde ihr zur großen Freude. Das ist Gnade. Wer sind die also, die wirklich Gnade erfahren können, gesegnet sein können? Ist es nur Maria? Wir sehen im Text, dass es natürlich Zacharias, Elisabeth, Johannes ebenso sind. Wir dürfen uns mit hineinnehmen. Glücklich zu preisen ist der, der ein Verlangen hat nach dem Herrn, der nach dem Gesetz des Herrn, das heißt im Psalm 1, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen und wird Frucht bringen. Wenn wir ihm Glauben schenken, dann werden wir Frucht bringen. Und die eine Frucht des Geistes ist natürlich Freude. Galater 5, 22. Eine Freude, die übernatürlich ist, die können wir nicht immer erklären. Ich kann auch nicht erklären, warum ich damals eigentlich diesen Hügel hinaufgelaufen bin. Ja, ich kann sagen, ja, ich war überwältigt von Freude, es war einfach da. Und das passiert hin und wieder, hoffentlich immer öfter, so wie es in Johannes 3, 8 heißt, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl. So ist jeder, der aus dem Geist gezeugt ist. Man weiß oft nicht, wo es herkommt. Und aus dieser Freude, die wir dann genießen, entsteht Hoffnung und Gewissheit. Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Wir können nur einladen und ermahnen und bitten und sagen, hier ist dieses Gnadengeschenk von Jesus an dich. Nimm es an. Es wird zur Freude sein. Es ist vielleicht nicht alles verständlich, aber es wird dich zu einer nachhaltigen Freude bringen. Und es wird dich verändern. Nachfolge bedeutet dann aber auch, dass man sich von Jesus verändern lässt. Worin bestand die Freude bei Elisabeth, Johannes, Maria? Ich kann es kurz formulieren, im Mitteilen. Es geht um viel mehr. Gott hat Großes getan. Im Austeilen von Dritten, im Falle des Johannes, und im Gottloben, im Falle von Maria. Wir dürfen uns freuen über die Geschenke Gottes. Aber das größte Geschenk ist Gottes Sohn selber. Worin besteht unsere Freude? Freude zu teilen mit Verwandten, Geschwistern im Hauskreis, in der Gemeinde. Freude, einander Zeit zu schenken statt Uhren. Einander zu unterstützen statt zu netzwerken. Beziehung ist gemeinsam einen Weg gehen. Beziehung, Jüngerschaft mit Jesus ist den Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Dieser Weg beginnt mit Buße und Umkehr und seinem Gnadengeschenk der Erlösung, dass es anzunehmen gilt. Gemeinsam den Weg gehen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Worin besteht deine Freude? Im Glauben an Jesus? Im Wissen, dass er dich annehmen und dich segnen wird? Jesus will dein persönlicher Heiland sein. Im Wahrgenommen werden, Gott nimmt dich wahr. Er sieht dich. Er hat auch die Niedrigkeit seiner Magd oder seiner Dienerin Maria gesehen. Er sieht auch dich. Sich von Gott geliebt wissen. Worin besteht deine Freude? In der Freude, die bleibt, die in Jesus gegründet ist und die deine Füße auf weiten Raum stellt. Amen.